Shanti. Sehen. Adaha. Die Gottgeweihten sehen mit ihren vollkommenen Augen die transzendentale Gestalt des Purusha, der tausende von Beinen, Schenkeln, Armen und Gesichtern hat, die alle von außergewöhnlicher Art sind. Diese von Blumen gelandeten begrenzte Gestalt besitzt tausende von Köpfen, die Helme schmücken, tausende von Ohren, an denen Ohrringe glänzen, sowie tausende von Augen und auch Nasen. Erläuterung. Mit unseren gegenwärtigen materiell beeinflussten Sinnen können wir nichts vom transzendentalen Herrn wahrnehmen. Unsere gegenwärtigen Sinne müssen durch den Vorrang des hingebungsvollen Dienstes geläutert werden. Dann wird sich der Herr uns offenbaren. In der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass der transzendentale Herr nur durch reinen hingebungsvollen Dienst wahrgenommen werden kann. Diese Wahrheit, dass allein hingebungsvoller Dienst uns zum Herrn führt und dass einzig und allein hingebungsvoller Dienst ihn offenbaren kann, wird in allen vedischen Schriften bestätigt. So wird zum Beispiel in der Brahma Sanghita gesagt, dass der Herr jenen Gottgeweihten immer sichtbar ist, deren Augen mit dem Balsam des hingebungsvollen Dienstes gesalbt sind. Wir müssen also das Wissen über die transzendentale Gestalt des Herrn von Personen empfangen, die ihn tatsächlich mit vollkommenen, durch hingebungsvollen Dienst gesalbten Augen gesehen haben. Auch in der materiellen Welt sehen wir viele Dinge nicht mit eigenen Augen, sondern stützen uns auf die Erfahrung derer, die etwas tatsächlich gesehen oder getan haben. Wenn das der Vorgang ist, etwas über ein materielles Objekt zu erfahren, so lässt er sich in transzendentalen Angelegenheiten noch vollkommener anwenden. Das heißt, wir können nur mit Geduld und Bedachtsamkeit das transzendentale Thema der absoluten Wahrheit und seiner verschiedenen Formen verstehen. Er ist gestaltlos für den Anfänger, doch der erfahrene Diener kennt ihn in seiner transzendentalen Gestalt. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nivase Sasonya Vari Vaskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vajrayana Sri Vasani Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Pashyan Yadurupa Madhavra Shakshusha Sahasra Bhadoru Bhujanunat Bhutam Sahasram Bhutha Shavanakshi Nasikam Sahasram Ulyam Barakundalalasat. Die Gottgeweihten sehen mit ihren vollkommenen Augen die transzendentale Gestalt des Purusha, der tausende von Beinen, Schenkeln, Armen und Gesichtern hat, die alle von außergewöhnlicher Art sind. Diese von Blumen gelandeten begrenzte Gestalt besitzt tausende von Köpfen, die Helme schmücken, tausende von Ohren, an denen Ohrringe glänzen, sowie tausende von Augen und Nasen. Als Arjuna die universale Form des Herrn sehen kann, macht Krishna ihm klar, dass ihm dies nicht durch seine gegenwärtigen, also Arjunas gegenwärtigen Augen möglich ist und gibt ihm deswegen die transzendentale Sicht, mit der Arjuna dann in den Bereich schauen kann, in dem die universale Form sichtbar ist. Diese universale Form ist eine Form Gottes, die, wie wir in einem vorangegangenen Vers gehört haben, auf der ewigen Gestalt des höchsten Herrn beruht. Die universale Form des Herrn ist nicht die ewige Gestalt des Herrn, denn dieses Universum ist vergänglich. Doch sie beruht auf der ewigen Form des Herrn. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass alles auf ihm ruht, wie Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. So, Mani Kanaiva Das ist nicht 100% sicher. Wie war der? Sutre Mani. Sutre Mani Gana. Gana, das bitte. Sutre Mani Gana Iva. Alles ruht auf ihm. So auch diese kosmische, natürlich diese universale Form des Herrn. Doch um die universale Form des Herrn wahrnehmen zu können, muss der Betrachter seinen Horizont gehörig erweitern, der nur halt so weit geht, wie seine Sinne es wahrnehmen können, durch die Reichweite der Sinne, b durch externe Umstände wie Nebel und die Erdkrümmung. Um wirklich alles zu sehen, muss man die Reichweite der Sinne erweitert bekommen. Was Arjuna bekam durch die Barmherzigkeit Krishnas und konnte dann Sri Krishna in diese universale Form des Herrn sehen. Aber auch als er dann den Herrn bat, sich so zu zeigen, wie er in Wirklichkeit war, das heißt in seiner spirituellen Form, musste Arjuna spirituelle Augen haben. Denn wie wir in der Brahma Sanghita verstehen, kann man nur durch Augen, die mit dem Balsam der Liebe zu Gott gesalbt sind, Krishna tatsächlich verstehen, so wie er ist. Den Schlucke hat Prabhupada hier zitiert. So wird zum Beispiel in der Brahma Sanghita gesagt, dass der Herr jenen Gottgeweihten immer sichtbar ist, deren Augen mit dem Balsam des hingebungsvollen Dienstes gesalbt sind. Also um die universale Form des Herrn zu sehen, brauchte Arjuna eine erweiterte Sicht und um letztendlich, die auch in der Bhagavad Gita als transzendental bezeichnet wird, eben das, in dem das Raum und Zeit einfach überschritten worden waren, in dieser Sicht von Arjuna, dann musste er aber auch die Augen mit dem Balsam der Liebe bestrichen haben, um halt Krishna dann in seiner spirituellen Form zu sehen. Dies ist ein wichtiger Punkt. Vor einigen Wochen ergab sich ein Studienfall für mein eigenes Wahrnehmen von diesem Punkt. Und zwar sollte ich Umapati Swami vom Berliner Hauptbahnhof, im Tiergarten heißt es glaube ich da, oder Zoo, abholen. Und stand jetzt in der Menge der ankommenden Zuggäste. Ich wusste nicht genau, wie Umapati Swami aussah, ehrlich gesagt. Ich hatte gehört, dass er über eine beachtliche Leibesfülle verfügt, aber das war die einzige Information, die ich hatte, was sein Äußeres betraf. Ich stand also auf dem Bahnhof und versuchte aus diesem Strom der Leute, die wie Schneeflocken bei meinem Autofahrt entgegenkam, Umapati Swami wahrzunehmen. Ich sah jemanden neben mir, der also hoch interessiert war, zu sehen, wen ich wohl empfangen würde, und der also auch sich angestrengt anschaute, also das mitverfolgte. Nun, irgendwann aus dieser Menge dieser schwarzen Schneeflocken, die mir entgegenströmten, schälte sich ein Dhoti, ein Sanyas-Dhoti heraus und der Träger auch, der sympathische kahle Kopf war da und sofort war ich sehr zufrieden, weil ich wusste, das ist unser Umapati Swami. Das soll als Beispiel gegeben werden, das Prinzip. Aus einer Menge können wir erst dann jemanden erkennen, wenn wir die Augen dazu haben. Der Passant neben mir hatte nicht die Augen, er wusste nicht, dass wir Umapati Swami erwarten und er kann deswegen nicht diese Person sehen. Ihr habt es vielleicht manchmal auf Bahnhöfen gesehen. Jemand steht und winkt einer also ist total angestrengt und plötzlich erkennt er in der Menge jemanden und Freudestränen kommen ihm aus den Augen oder er macht Huhu ganz laut und springt und winkt mit dem Käppi und so weiter und so fort. Ihr kennt das vielleicht. Der kann etwas sehen. Für euch sind all die Leute gleich, weil ihr kennt nicht den, den er betrachtet. Ihr erkennt ihn nicht, dass der Schwarzhaarige dort hinten ist mit dem Aktenkoffer unter dem Arm. Ihr kennt ihn nicht und deswegen könnt ihr nicht diese Freude teilen. So ist es mit den Nicht-Gottgeweihten, die Krishna nicht erkennen können. Die Gottgeweihten jedoch können Krishna sehen, aus einer Menge heraus, oder in der, sagen wir besser philosophisch, in der materiellen Welt, aus der materiellen Welt heraus, durch Liebe zu Krishna. Genauso wie der Mann, der also seinen Freund empfängt auf dem Bahnhof, weil er Augen hat, die mit Wissen sozusagen gesalbt sind, oder mit Zuneigung, wollen wir mal so sagen, Freundschaft hier als Beispiel. Deswegen kann er den Mann da erkennen, der da kommt. Die anderen können es nicht. So, das ist eine interessante Erläuterung, die ich bei Vishwanath Chakravarti vorfand. Der Vaishnava kann also Krishna erkennen, weil seine Augen mit dem Balsam der Liebe geschmückt sind. So ist es für ihn möglich, Krishna überall zu sehen. Die Bhagavad Gita sagt sogar, dass das so weit geht, dass jemand nichts getrennt von Krishna sieht und Krishna in allem erkennt. Solch ein Mensch ist völlig Krishna bewusst, weil er tatsächlich immer Krishna neben seiner Seite weiß und auch erkennt. Das ist also ein Punkt, der hier gemacht wird, in Bezug auf die Virat, in der Erläuterung von Prabhupada, besser so rum. Wenn die Augen mit dem Balsam des hingebungsvollen Dienstes gesalbt sind, so kann man Krishna erkennen. Sonst nicht. Es besteht keine Möglichkeit für jemanden, der auf einem Bahnhof ist, eine Person zu erkennen, wo er kein vorläufiges Wissen hat. Deswegen auf Flughöfen seht ihr das immer so, diejenigen, die einen Gast abholen, haben also so solche Tafel, wo drauf steht, ich bin also so und so und ich lenke so und so zum Hotel so und so, findet man immer. Nicht? Weil die haben keine Möglichkeit, jemanden zu erkennen. So machen sie das mit der Tafel. So, ein Devotee hat Möglichkeiten, Krishna zu erkennen, durch seine Sicht, die er durch den hingebungsvollen Dienst kultiviert. Ein anderer Punkt, um Krishna natürlich zu erkennen, macht Prabhupada hier in der Erläuterung. Auch in der materiellen Welt sehen wir viele Dinge nicht mit eigenen Augen, sondern stützen uns auf die Erfahrung derer, die etwas tatsächlich gesehen oder getan haben. Man kann also Krishna auf zweierlei Weise erkennen. Einmal durch die direkte Wahrnehmung im hingebungsvollen Dienst. Wenn man aber nicht so weit fortgeschritten ist, kann man Krishna auch erkennen durch die Erfahrung und die Augen eines anderen, nämlich des Spiritual Meisters oder der großen Seelen. Krishna macht diesen Punkt im 13. Kapitel der Bhagavad Gita, wo er von denjenigen spricht, die nicht erfahren sind im spirituellen Wissen, also uns so ein bisschen. Er sagt, dass solche können doch den Pfad der transzendentalen Erkenntnis beschreiten, indem sie von Autoritäten hören. Erinnert ihr euch an diesen Schlocker? Der ist im 13. Kapitel der Gita. So, dieser Punkt wird auch in Patyavali von Sri Rupa Goswami erklärt, wo er sagt, wann werde ich die heiligen Orte sehen und wann werde ich von dem alten Führer, dem Pilgerführer, hören, das ist hier der Ort, wo Yashoda Krishna gebunden hat mit einem Strick an den Mörser, um Getreide zu mahlen. Das ist der Ort, wo Krishna die, das Kaliya Dhaman Lila ausgeführt hat. Das ist der Ort, wo Krishna dies gemacht hat. Wann werde ich das hören? Also durch die Erfahrung anderer kann der Devoti ebenfalls diese Wahrnehmung machen. Diese spirituelle Wahrnehmung, ob nun durch den eigenen Fortschritt im hingebungsvollen Dienst oder unter der Führung des spirituellen Meisters, ist die Wirklichkeit eines Devotis im Krishna-Bewusstsein. Solange jemand nicht auf dieser spirituellen Ebene handelt, also nicht im Krishna-Bewusstsein sind, sind seine Augen wie die Augen eines Toten, seine Beine wie die Baumstümpfe und seine Hände, auch wie die Hände eines Toten. Er lebt nicht, obwohl er scheinbar lebt. Erst wenn jemand zum Krishna-Bewusstsein kommt und zu den transzendentalen Verwirklichungen des Krishna-Bewusstseins, beginnt sein wirkliches Leben. Im Maya-Bewusstsein wird er gezwungen zu handeln. Er ist aber nicht der Handelnde selber. Ich möchte euch hier einen interessanten Text aus der Gita vorlesen, auf den ich heute Morgen in meinem Studium stieß. Nahi kaschit chanam api jatu tishtatya karma krit karyate chavasha karma sarva prakriti jayagunai. Jeder ist gezwungen, hilflos nach den Drängen zu handeln, die von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur hervorgerufen werden. Deshalb kann niemand auch nur für einen Augenblick aufhören, etwas zu tun. In diesem Vers wird das Sanskrit-Wort avasha gegeben. Vasha bedeutet so viel wie Kontrolle und avasha heißt eben keine Kontrolle. Die bedingte Seele hat in der materiellen Welt die Zügel aus der Hand gegeben und sie der materiellen Natur anvertraut. Deswegen wird sie als avasha bezeichnet, als jemand, der kontrolliert wird, der nicht Vasha hat oder Kontrolle. Und aus diesem Grunde, so macht Krishna hier den Gebrauch des Wort Karyate. Karya haben wir oft gehört, bedeutet handeln. Karyate heißt veranlasst werden zum Handeln. Es ist eine passive Form in Sanskrit. Man ist also nicht mehr der Handelnde, man wird veranlasst zu handeln. Ich habe vor einigen Zeit von den Ungerechtigkeiten in Tibet gehandelt, wo die Befreiungsarmee Mönche und Nonnen gezwungen hat, ihr Keuschheitsgelübde in der Öffentlichkeit zu brechen, um sie zu befreien. Das sind nicht, der Mönch und die Nonne sind eigentlich nicht in dem strikten Sinne als die Handelnden zu bezeichnen, denn sie werden gezwungen, mit Elektroschocks am Rücken sich so zu verhalten und die Prinzipien da zu brechen. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand angenommen, jemand geht auf einer Straße und ein Auto fährt diese Person an, die Person prallt gegen die Oma und die Oma stirbt, dann ist die Person, die gegen die Oma geprallt, geschleudert worden ist, eigentlich nicht der Töter. Im juristischen Fall kann die Person, obwohl sie als direkte Ursache wohl für den Tod verantwortlich ist, nicht zur Verantwortung gezogen werden, denn sie ist nicht der Handelnde. Karyate. Sie wird gezwungen oder veranlasst zu handeln. Das gibt es in der Rechtsprechung, diese Sache. So, wie sollen wir dieses Sanskrit-Wort Karyate in diesem Vers verstehen? Also es wird jetzt ein bisschen philosophisch. Ich kann meine Zuhörer auf ein paar interessante, aber auch schwierige Punkte hinweisen. Ihr werdet eure Aufmerksamkeit ganz gebrauchen. Wenn es hier heißt Karyate, jeder ist gezwungen, hilflos nach den Drängen zu handeln, die von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur hervorgerufen werden. Heißt das denn, dass die Seele nicht verantwortlich ist? Das ist natürlich eine interessante Diskussion, die könnte jetzt über Tage, könnte Ich will sie nur ganz kurz anstreifen. Ich möchte aber den Punkt vorher noch ein bisschen klarer machen. Die Iskariote wird veranlasst zu handeln, taucht in einem anderen Schloka auf, in der Gita, 3. Kapitel 27, Prakite Kriyamanani, Gunai Kalamani Sarvasha, Ahankara Vimudatma, Kartaham Iti Manyate. Die vom Einfluss des falschen Ego verwirrte spirituelle Seele hält sich selbst für den Ausgürtet von Tätigkeiten, die in Wirklichkeit von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt werden. Wir haben hier also wieder Kriyamanani, Kriya heißt auch so viel wie Handeln, und hier haben wir Kartaham, auch wieder diese, sind alles die gleichen Wortwurzeln, aus denen scheinbar hervorgeht, dass die bedingte Seele völlig unter der Kontrolle der materiellen Energie steht und zum Handeln gezwungen wird, also kontrolliert wird. Krishna akzentuiert diesen Punkt noch stärker. Hier kommt jetzt ein starkes Argument für eine Richtung zustande. Im 18. Kapitel, Vers 40 müsste das sein, also in dem Dreh. Natat asti prithivyam va divi deveshu va puna sattvam prakriti jair muktam yat ebis yat tribhir gunai. Es existiert kein Wesen, weder hier noch unter den Halbgöttern, auf den höheren Planetensystemen, das von diesen drei aus der materiellen Natur geborenen Erscheinungsweisen frei ist. Ich möchte also die Frage in den Raum der Vaishnava stellen, wie versteht ihr das Wort Kariyate? Wird veranlasst zu handeln. Ist die Seele völlig unschuldig für das, was passiert in der materiellen Welt, wie in unserem Tibet-Beispiel oder in dem Beispiel, was wir in der Juristerei gehabt haben, die Frau, die alte, das Omerchen, was umkippt, weil da ein Angestupster fällt, oder sind wir doch verantwortlich? Bist du ein Roboter, Lila Sugar? Steht alles schon fest, dass du immer zu spät aus dem Badezimmer kommen musst? Oder kannst du was verändern daran?
Ich habe neulich diesen Punkt auch diskutiert mit Madhavendra Puri, da ist auch eine sehr interessante Sicht rausgekommen.
Oh ja, dann wollen wir Madhavendra Puri dazu hören. Madhavendra Puri, we would like to hear you explain this point to us. Because he referred to you, so it's better to hear directly.
The soul is strongly influenced by the modes of nature, but still has some choice whether to follow the influence of the modes or whether to try to go against the influence of the modes. Mm-hmm. So we're always strongly influenced, but we have the choice to resist the influence of the modes. Mm-hmm. And if we do that, Krishna will help us.
Mm-hmm. Madhavendra Puri macht den Punkt, die Seele ist ständig stark beeinflusst von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Sie hat aber die Freiheit, diesen Einfluss der Natur zu resisten, also zu widerstehen. Wenn wir versuchen, das zu tun, wird Krishna uns helfen. Wer hat noch eine Idee? You were finished, right? Or, yes. Ja, und Philipp?
Liegt auch daran, an den vergangenen Handlungen, die die Seele in früheren Leben gemacht hat, dass sie zum Beispiel jemanden umgebracht hat und der, das Lebewesen, hatte in einem nächsten Leben das Recht, sich praktisch zu rächen, mhm, und oft gar nicht so willkürlich. Also wenn zum Beispiel jemand überfahren wird auf der Straße, der das getan hat, der war sich da nicht drüber bewusst, aber...
Also du plädierst dann dafür, dass doch alles Karma ist, weil wir ja immer die Reaktion kriegen? Verstehe ich dich da richtig?
Also nur wenn die Madhavendra Puri auch sagte, wenn sich die Seele also nicht wünscht, ja, aus diesem Einfluss rauszukommen, dann
ist alles Karma. Ja, das sind wir, ja. Das verstehen wir die Sache. Hat jemand noch etwas dazu zu sagen? Yeah.
Und die Seele ist auch verantwortlich, weil sie sich ja freiwillig in diese Lage begeben hat, dass sie unter diesen Einfluss kommt. Das wusste sie ja vorher, wenn ich in die materielle Welt komme, werde ich beeinflusst werden.
Aha. Du machst also den... Ja, aber ist das die einzige Freiheit, die gebrochen ist und ab da, wie Hildegard Knef singt, von da ab geht's bergab?
Ja, das ist halt der erste Das war halt das erste Mal und dann ist natürlich immer wieder die Möglichkeit, sich zu entscheiden.
Also die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ist immer noch da. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es ist interessant. Andere, möchtest du noch was?
Ja, es gibt auch eigentlich beide Bedürfnisse, Bhagavad Gita.
Ja.
Sowohl Kada als auch Akada.
Ja.
Und manchmal wird die Seele als der Handelnde, manchmal als der Nichthandelnde. Es sei denn, einfach entsprechend, worauf die Shastras Nachdruck
legen. Ja. Aber in das Chandra Prabhu hat meine teuflische Intelligenz auffliegen lassen. Ich habe nämlich jetzt aus der Gita nur Verse zitiert, die Karyate sagen, wird veranlasst zu handeln. Es gibt im 13. Kapitel ein 13. Kapitel, ja, ich hätte jetzt zu gerne eine, wenn mir jemand eine Gita kurz bringt, in Deutsch bitte, dann kann ich diesen Vers finden, wo es heißt, dass die Seele verantwortlich ist für die Genüsse und die Leiden. Weißt du direkt diese Quotation? Prabhupada tut in dem Purport das Vedanta Sutra zitieren. Das ist, ich kann mal so ganz kurz das hier sehen. Ich muss also jetzt natürlich beten, dass Krishna hier meine... Ich muss es... Sowas muss man sich merken, diese Sachen. Also müsste... Ja, hier kommt es. Hier, die Natur gilt... Ja, Kayam Karana Katritve Hetu Prakriti Uchate Purusha Sukadukanam Bhaktritve Hetu Uchate. Versteht ihr? Die Natur gilt als die Ursache aller materiellen Ursachen und Wirkungen, wohingegen das Lebewesen die Ursache der verschiedenen Leiden und Genüsse in dieser Welt ist. Also jeder, der, ich möchte auch Madhavendra Puri, der sich ja mit diesem Thema befassen muss, denn wir erwarten die absolut gelehrten Vorlesungen von ihm in dieser Hinsicht, möchte ich Ihnen auf diesen Vers hinweisen, 13. Kapitel, Vers 21. Da heißt es, Purusha Sukha Dukkanam, das Lebewesen, Sukha von Glück Dukkanam, gilt als die Ursache. So, hier liegt etwas total Entscheidendes vor. Die Natur versorgt das Lebewesen mit allem, was es braucht. Alles, was von der materiellen Natur geschieht, ist nicht unter der Kontrolle des Lebewesens. Doch das Lebewesen selber ist die Ursache der verschiedenen Leiden und Genüsse. Weil das solch ein komplexes Thema ist, möchte ich hierfür ein einfaches Beispiel geben, wo ihr sehen könnt, wie das Lebewesen der Nichthandelnde ist, auf der anderen Seite aber der Handelnde. Dieses Beispiel kommt von Hridayananda Maharaj. Ich möchte da bescheiden sein und den hier nicht Plagiate vollziehen, also Urheberrechte verletzen. Wenn ihr zu einem, nehmen wir ein Beispiel, was wir hier in Deutschland haben, Fanta-Automaten. Es gibt auf der Raststätte verschiedene Getränkeautomaten. Ihr tritt an so einen Getränkeautomaten ran mit einem Wunsch. Entweder möchtet ihr einen harmlosen Fruchtsaft oder ein Coca-Cola-Getränk oder Fanta, Sprite, was gibt's noch? Blumi und Orani. und all das Orangi, glaube ich, und so weiter und so fort. Ihr kommt, tritt mit einem Wunsch an den Automaten ran und macht ein und kommuniziert euren Wunsch zu dem Automaten. Ihr drückt auf das rote Feld, was für Fruchtsaft steht, euren Orangensaft. Zwischen eurem Wunsch und der Maschine gibt es ein Interface, eine Schaltstelle, dieser rote Punkt. Und ab da geht alles automatisch. Klung, 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 pung, 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 tschung, tschung, krach. Und dann ist der Orangensaft da. So ist es mit dem Lebewesen, was in die materielle Welt kommt. Es hat einen freien Willen. Wenn ich die Ursache von diesem Regen ist hier zu suchen, Mahafrank, in der Leiste, ja. Da musst du einmal so ganz, ja, genau, das ist das Schlitzwasser. Danke, das reicht jetzt, das wird nicht weitergehen. So, der Mechanismus, der euch bedient mit dieser mit diesem Fruchtsaft, ist eine rein mechanische Angelegenheit. Es vollzieht sich in der Maschinerie. Und deswegen heißt es in der Bhagavad Gita Karyate, das Lebewesen ist in dem Sinne nicht der Handelnde. Die materielle Natur versorgt es mit allem. Wie Krishna, wie Brahma das ausdrückt, er sagt Atanoti, das Wort es ist Yastvindra Gopa Madhavendra Maho Svakarma Bandhanu Rupa Falabhachanama Matanoti, also der Krishna gibt durch die materielle Natur das Karma, das wird uns gegeben, dieses Tun in der materiellen Welt. Dafür ist der Mechanismus unseres Körpers und so weiter verantwortlich, der strikt nach den Gesetzen der materiellen Natur abläuft. Wir können aber wünschen. Und durch das falsche Ego kommt also diese Interface mit der materiellen Natur. Auf der einen Seite kommt erstmal die Identifizierung mit der materiellen Natur zustande. Und, wie wir es hören, durch die Überseele, die Vasha ist, das heißt der Kontrolleur der materiellen Natur, wird unser Wunsch erfüllt, wie es heißt in dem Katha Upanishad, Nityo Nityananam Chetanas Chetanam, seit unvordenklicher Zeit ist der eine Ewige, die höchste Persönlichkeit Gottes, damit beschäftigt, die Wünsche der Lebewesen zu erfüllen. Und das macht er, indem er die materielle Natur, die sich unter seiner Aksha, seiner Aufsicht befindet, kontrolliert, sodass wir mit Guten und Schlechten in unserem Leben, mit Himmel und Hölle zusammenkommen. Wir können uns nur für etwas wünschen. Deswegen ist es im Vaishnavatum absolut wichtig, den Wunsch zu entwickeln, zurück zu Krishna zu kommen. Das ist das höchste Ziel unseres Sadhans, diesen Wunsch zu reinigen. Wie Prabhupada es einmal ausdrückt, wir haben verunreinigte Ziele im Leben, verunreinigte Wünsche. Diese Wunsch aus dem Bereich des Sumpfes zu ziehen, und sodass wir wirklich nur Krishna wünschen. Es heißt auch, ich habe diesen Vers schon in Jugoslawien, glaube ich, öfters gesagt, das ist ein christlicher Vers, besser im Prostituiertenhaus sein und sich die Kirche wünschen, in der Kirche zu sein, als in der Kirche zu sein und sich zu wünschen, im Prostituiertenhaus zu sein. Versteht ihr? Wir könnten das diesen Schlucker aus der christlichen so weiter mal umformen. Besser, du bist irgendwo situiert in deiner Stellung, Stanesthita, wie Brahma sagt, und folgst den regulierenden Prinzipien und entwickelst Bhakti und Liebe zu Krishna, als dass man im Tempel ist, nur seinen Körper eingebracht hat und nur, wie sagt Rupa Goswami, den Regeln folgt um ihrer selbst willen und nicht das spirituelle Ziel dahinter sieht. Wir wollen den intensiven Wunsch, nämlich Lolyam, kultivieren. Das ist der Wunsch, der uns in dieser materiellen Welt verstrickt, der ein enormes mechanistisches System auslöst, was unter der Kontrolle der Überseele uns mit unseren Wünschen, wie soll ich mich ausdrücken, versorgt, und zwar entsprechend unseres Karmas. Das ist ein Thema, was sehr interessant ist, was man auch noch ausführen müsste und könnte, aber ich möchte es heute hierbei belassen. Jemand, der, ich möchte die Schlussfolgerung sagen, jemand, der nicht Krishna bewusst ist, hat verunreinigte Wünsche, die von den niederen Eigenschaften der materiellen Natur verunreinigt werden und ist somit ein Sklave, weil sein Wunsch nicht intakt ist, weil er mit seinem Wunsch nicht widerstreben kann, weil er nicht frei ist. Die materielle Welt, die Materialisten beschulden die Geweihten des Krishna-Bewusstseins. Könnt ihr denn nicht mal zu einem Kino gehen? Könnt ihr nicht mal ein bisschen eins drauf machen? Und so weiter und so fort. Wir würden sagen, wir wollen es nicht, weil wir keine Sklaven werden wollen. Volkslieder sind voll mit diesen Liedern. Ein Sklave von Frauen, ein Sklave von Wein, ein Sklave des Fernsehens und so weiter. So wie wir verunreinigte Wünsche haben nach materieller Sinnenbefriedigung, die Wünsche, die nur unter dem falschen Identifikation zustande kommen, werden wir unfrei, werden wir Sklave, werden wir Diener von Sinnen und von dem Geist. So, insofern ist also ein Mensch eine verlorene Seele, wenn er nicht im Krishna-Bewusstsein ist. So, es geht jetzt noch um einen anderen Punkt in diesem Shloka. Ich hatte jetzt gesprochen, was uns hindert, Krishna zu erkennen. Es war, dass wir verunreinigt sind von den Gunas, von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Was geschieht, wenn man im falschen Ego ist? Ich möchte euch jetzt gerne vorlesen, wie wir aus diesem Einfluss frei werden können. Ich möchte euch, ich las es heute Morgen, das Erfolgsgeheimnis des Krishna-Bewusstseins verraten. So bezeichnet Srila Prabhupada das, was jetzt vorgelesen wird. Also ich darf euch alle jetzt ermutigen, eure größte Aufmerksamkeit diesen Punkten zu schenken und frei von jeder Lethargie im Geiste und im Körper und in der Aufmerksamkeit einfach zuzuhören. Möchte als Einleitung Prabhupads Sätze hier bringen. Ja. Prabhupada macht den Punkt, aufgrund der Zuneigung zum Herrn kann man ihn verstehen. Das hatten wir auch erörtert, Premanjana, also Liebe zu Krishna, als Grundvoraussetzung Krishna zu erkennen, oder als zweite Einräumung, wir hören von Autoritäten. Das bedeutet, dass man die Position des Herrn, seine eigene Position und seine Beziehung zum Herrn erkennen kann. All dies kann sehr leicht verstanden werden, indem man den einfachen Bhakti-Yoga-Vorgang praktiziert. Sobald sich jemand auf der Ebene des Bhakti-Yoga befindet, werden sein Leiden und seine Bindung an die Materie mit der Wurzel ausgerottet. Der nächste Vers, der das Erfolgsgeheimnis enthält, wird dies sehr klar machen. Für meine Zuhörer, die in denen sich der Wunsch entwickelt, zu studieren, 7. Kanto, 7. Kapitel, Vers 30 lesen wir jetzt. Man muss den echten spirituellen Meister akzeptieren und ihm mit großer Hingabe und Vertrauen dienen. So fängt es also an. Man soll ihm alles darbringen, was man besitzt, und man soll in der Gemeinschaft heiliger Persönlichkeiten und Gottgeweihter den Herrn verehren. Mit Vertrauen über den Ruhm des Herrn hören, die transzendentalen Eigenschaften und Taten des Herrn verherrlichen, immer über die Lotusfüße des Herrn meditieren und die Bildgestalt des Herrn genauso verehren, wie es die Shastra und der Guru vorschreiben. Also da, an dieser Stelle möchte ich einen sehr netten Gast begrüßen, der für eine Woche diesen Vorgang mal praktiziert und kennenlernen möchte. Das ist also genau das Richtige. Nach der Aussage des Bhagavatams. Man soll also in der Gemeinschaft heiliger Persönlichkeiten und Gott geweihter den Herrn verehren, mit Vertrauen über den Ruhm des Herrn hören, die transzendentalen Eigenschaften und Taten des Herrn verherrlichen. Immer über die Lotusfüße des Herrn meditieren und die Bildgestalt des Herrn genauso verehren, wie es die Shastra und der Guru vorschreiben. Zu diesem Zwecke haben wir in unserem Tempel regelmäßige Vorlesungen, morgens und abends. Und für die Bhaktas haben wir noch, die neu dazukommen und sich erst orientieren müssen, extra Bhakta-Klassen eingerichtet in diesem Tempel. Das ist sehr wichtig, dass ein Bhakta zu diesen Bhakta-Klassen kommt. Manchmal, ich bin mit einem Devotee zusammen, der keine Bhakta-Klasse hat, das merkt man, das fehlt in der Entwicklung. Ach so, sorry, das Gesicht ist jetzt gerade zufällig da. Das ist wichtig, dass jeder sich wünscht, durch ein Bhakta-Programm hindurchzukommen. Dann später muss man den echten Spiritualmeister akzeptieren und ihm mit großer Hingabe und Vertrauen dienen. Das ist also das Erfolgsgeheimnis. Es geht jetzt weiter. In der letzten, das ist also so ein Nektar, der jetzt kommt, Prabhu. In der letzten Zeit bin ich immer wieder angesprochen von Devotees über die Eigenschaft des, sagen wir, der Missgunst. Auch wenn man im Krishna-Bewusstsein ist, ist man manchmal neidisch sogar auf andere Devotees. Wisst ihr, was gemeint ist? Das ist so störend, wenn man das merkt. Nicht? Man ist einfach so. Prahlad Maharaj adressiert genau diesen Punkt. Frank, der Monsun ist wieder ausgebrochen hier. Man sollte sich immer an den höchsten Herrn in seiner lokalisierten Repräsentation als Paramatma erinnern, der sich im Innern des Herzens eines jeden Lebewesens befindet. Man sollte daher jedem Lebewesen gemäß seiner Position oder Manifestation Ehre erweisen. Wenn ein Gottgeweihter darüber meditiert oder ein Mensch, der ein Wissender ist, dass Hari Sarveshu Bhuteshu, so ist der Sanskrit-Ausdruck, Krishna im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, verliert er Neid vor diesen Lebewesen und gewinnt Achtung. Trotzdem sollte der Gottgeweihte mit den Devotees entsprechend ihrer jeweiligen Position umkehren. Prabhupada sagt im dritten Kanto an einer Stelle, dass das Verständnis Hari Sarveshu Bhuteshu, Krishna ist im Herzen eines jeden, nicht bedeutet, dass man den Tiger umarmt. Das führt nämlich zu Schürfwunden, also wenn sie verheilt sind. Erst zu tiefen Fleischwunden und dann später zu Schorf. So, wir müssen auf der einen Seite natürlich als Kandidaten, als jemand, der auf die Intermediate, die zwischenliegende Stufe kommen wird, die Madhyam-Stufe im Devotional Service, unterscheiden zwischen den Dämonen, den Unschuldigen und den Devotees und natürlich auch Krishna. Aber auch wenn wir Lebewesen sehen, die uns mal nicht so passen, wie zum Beispiel den schnarchenden Nachbarn im Brahmachari-Ashram, sollten wir verstehen, Hari Saveshu Bhuteshu, Krishna ist im Herzen und ihm also nicht gewalttätig mit unserem Koffer auf den Bauch hauen. Und so weiter. Also ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen humorvoll ausgedrückt, um das nicht so knochenhart zu präsentieren, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Wir müssen die Überseele, wir müssen verstehen, jeder ist ein Teil Krishnas und jedem dann den gebührenden Respekt erweisen. Manchen halt aus der Ferne. Durch diese Tätigkeiten, die oben erwähnt wurden, ist man in der Lage, den Einfluss der Feinde, Lust, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Eifersucht, also Neid, zu verringern, Matsarya ist es, und dann kann man dem Herrn in Hingabe dienen. Wir müssen uns über eines bewusst sein, wenn wir Krishna in Hingabe dienen wollen, können wir nicht von den Feinden dauernd gebeutelt werden. Lust, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Eifersucht. So, Prahlad gibt uns hier eine Hilfestellung. Damit wir frei davon werden, sollen wir versuchen, darüber zu meditieren, wie die Überseele überall gegenwärtig ist. Das ist, denkt mal daran, das ist solch ein Nektar. Also ich weiß, dass ich vermute, dass das eins der Gründe war, wie ich überhaupt zum Krishna-Bewusstsein komme, weil ich kam damals zur Bartelstraße dann kann Avinashchandraprabhu rein spaziert mit seinem Vivek und hat gechanted. Und ich war also zunächst einmal aus der Fassung gebracht. Ich dachte, der hätte eine Handverletzung und deswegen wäre die Hand in dem Knick so drin. Und war also ein bisschen orientiert, als ich sah, dass jeder so eine Handverletzung hat. Und da wusste ich nicht, was machen die hier? Und so weiter. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte die Devotees bisher nur im Fernsehen gesehen und auf der Straße tanzen, aber nicht mit dieser Handstellung. Anyway, dann saß ich da, keiner kümmerte sich um mich, weil ich wahrscheinlich zu gefallen aussah. Ich habe nur gesagt, hoffentlich kümmert sich hier jemand bald um mich, sonst gehe ich. Dann kam ich da hin und sagte, kann ich mal mit jemandem sprechen? Und dann kam dann jemand, Vasudev. Und er hat dann zu mir gepredigt und irgendwann, erstmal hat er mich angegriffen, weil ich sehr stark argumentiert habe gegen das Krishna-Bewusstsein. Und er ist auch in diesem Aktenschrank und er ist auch zwischen den Atomen von diesem Aktenschrank. Wunderbar, habe ich gesagt. So, das klingt gut. Ich habe also den Gang. Dann kam er natürlich nicht zurück und so weiter. Ich bin dann irgendwie, habe mir noch ein Flugblatt mitgenommen und bin dann in die U-Bahn, in die S-Bahn, das war in der Hamburg-Sternschanze. Und dann hörte ich immer noch diesen Satz, Krishna ist überall. Nicht nur in jedem Herzen, das hat er auch gesagt, ist auch in jedem Herzen, aber auch in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Ich war da so in der S-Bahn und dachte, Mensch, das ist doch gut. Das ist ein gutes Gotteswill. Das ist sehr philosophisch. Und da spürte der in der S-Bahn eine Art Erlebnis. Krishna macht das bei besonders gefallenen Seelen, dass er so einen kleinen Vorgeschmack gibt. Ich dachte, Krishna ist jetzt überall und sieht alles. Und die ganze S-Bahn hörte ich zudem, ich schwöre, es ist nicht übertrieben, ich hörte, dass sie gechantet hat. Jeder, alles chantete, Hare Krishna, Hare Krishna. Weil Krishna überall gegen war und Krishna überall verehrt wurde. Das war so meine Verwirklichung. Und da dachte ich, so jetzt, das verfolge ich intensiver. Die Spur ist richtig. Das war kristallklar in dem Augenblick. Und es war ein langer, beschwerlicher Weg, aber ich bin jetzt hier, das durch Krishna's Mercy. Aber das weiß ich, dieser Gedanke, der hat einfach eingeschlagen bei mir. Das war bei meinem ersten Tempelbesuch, ich war begeistert. Und als ich über diesen Gedanken nachdachte, wurde mein Leben gleich ganz anders. Beim Eintritt in die S-Bahn und dann in der Schule habe ich auch, wenn mich die Lehrer ein wenig vor den Kopf gestoßen haben, dann habe ich versucht, darüber nachzudenken, wie Krishna auch in deren Herzen ist und wie alles unter der Kontrolle Krishnas ist. Und das hilft wirklich, also aus eigener Erfahrung, ich möchte also diesen Punkt nicht so in der philosophischen Abstraktion haben. Ich weiß, dass viele von euch dankbar sind, wenn sie Beispiele kriegen, die das mehr in den Bereich der Praxis und des Umgehens bringt. Denkt über diesen Punkt nach, bitte. Man sollte sich immer an den höchsten Herrn in seiner lokalisierten Repräsentation als Paramatma erinnern, der sich im Innern des Herzens eines jeden Lebewesens befindet. Durch diese Tätigkeiten wird man frei vom Einfluss der Feinde, Lust, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Eifersucht und dann kann man mit dem Herrn in Hingabe dienen. Und dann geht es weiter, Prahlad Maharaj selber ist auf der Stufe der Anubhava, einer sehr, sehr hohen Stufe des Krishna-Bewusstseins, und er beschreibt dann diese Stufe, indem er schreibt, wie der Gottgeweihte, weil er ständig an die Spiele des Herrn denkt und weil sein Geist und sein Körper spirituelle Eigenschaften bekommen haben, dann also vom materiellen Wünschen gänzlich frei ist und auf dieser Stufe dann Zuflucht suchen kann bei den Lotusfüßen des Herrn. Das ist eine sehr nice Beschreibung. in diesem Text. Ich möchte das aber hier nicht weiterführen. Bitte studiert es in eurer eigenen Zeit, in eurer eigenen Lesestunde. Es lohnt sich wirklich. Es ist so eine Prahlad beschreibt einfach, wie man von unten nach oben geht, von der Materie zur Transzendenz geht. Das hatte er gelernt von Narada Muni. So, auf diese Stufe also, dann ständig mit Krishna zusammen zu sein, möchte ich abschließend noch illustrieren durch ein Beispiel aus dem Leben von Raghunath Goswami, einem Devotee Krishnas, eines unserer spirituellen Meister im Krishna-Bewusstsein. Raghunath Goswami trank jeden Tag nur ein Glas Buttermilch. Er rastete 2 Stunden am Tag. Er brachte seine Ehrbietung 1000 Vaishnavas am Tag dar. Und war ständig in Trennungsschmerz von Krishna. Fühlte sich so. Raghunath Goswami hatte auch eine spirituelle Identität. Er ist eine Manjari, eine Dienerin von der Dienerin von Radharani. Und es gibt mehrere Werke. Eins davon ist in Trennungsschmerz geschrieben worden, wo er sich sehnt um diese spirituelle, um seinen Dienst in dieser spirituellen Identität als Manjari. Srila Raghunath Goswami, ich muss hier sehr, sehr viel zusammenfassen, aber ich möchte doch das sagen, wurde von Rupa Goswami einmal gebeten, dessen Lalita Madhava zu lesen. Derjenige von euch, der Lalita Madhava gelesen hat, weiß, es ist ein Werk mit sehr großer Trennung. Das beschreibt, wie Krishna Radharani verlässt und in Vrindavan und wie er nach Dwarka geht, beschreibt, wie Radharani aus Trennungsschmerz den Körper aufgibt und auf den Sonnenplaneten geht und von dort Geburt nimmt als Satyabhama. Das ist ein bisschen sehr vertraut. Radharani, für die Nonsense Bhakt, das Radharani hat niemals den Körper aufgegeben. Es ist nur ein transzendentales Spiel. Also nicht, seid nicht besorgt in dem Sinne. Aber es ist ein transzendentales Spiel, voll mit dem Ras der Trennung. Als Raghunath das, Rupa Goswami hatte es geschrieben und sagte, editier das bitte und bring das auf Endfassung. Als Raghunath das las, verfiel er in einen Ozean der Trennungsgefühle und Rupa Goswami machte sich ernsthaft Gedanken um das Wohlergehen von Raghunath. Er dachte, er würde den Körper aufgeben vor Trennungsschmerz. Und daraufhin verfasste er ein anderes Werk, das Dhankedi-Lila, wo gerade und Krishna ein scherzen miteinander. Es ist sehr, es ist komisch. Also sie scherzen da miteinander über, es geht dort um Butter, um Butter und Abgaben, die zu bezahlen sind und so weiter. Und erst als Raghunath das las, wurde er wieder fröhlich und der Gedanke um den Verlust dieses Vaishnavas hörte auf. Und er war dann so begeistert, dass es Mukta Charita verfasste, also Raghunath Goswami, das Perlenspiel. Anyways, nur um das, ich muss mich hier natürlich ein bisschen zusammennehmen und jetzt zur Hauptstraße zurückfinden. Das ist Raghunath Goswami. Warum hier Worte finden? Das ist Raghunath Goswami. So, eines Tages hat Raghunath Goswami in der Meditation Radha und Krishna süßen Reis gekocht. Dieser süße Reis wurde dann für Radha Krishna geopfert, die es mit großer Freude aßen. Danach aßen es die Sakis und nachdem die Sakis es gegessen, das heißt die Dienerin von Radha Krishna, machte sich Raghunath an die Überbleibsel und aß sie. Und er aß ein bisschen mehr, als er es gewohnt war zu essen. So wird beschrieben. So, am Nachmittag, so gegen 4 Uhr, klopften die Vaishnavas an bei seiner Kutir, seinem kleinen Haus, Hütchen am Radhakund, denn ab 4 Uhr hat Raghunath täglich über Lord Chaitanya gelectured für 2 bis 3 Stunden. In der Zuhörerschaft waren, wenn sie es einrichten, also meistens Rup und Sanatan, Rupa und Sanatan Goswami. So, diesmal klopften die Vaishnavas, Sanatan war diesmal nicht dabei, sie klopften an der Tür und die Tür war zugeschlossen. Sie fragten, Goswamiji, ist alles in Ordnung mit dir? Ach, hörten sie Raghunath von der Hütte aus, von drinnen aus lamentieren. Ich fühle mich, ich bin ein bisschen sick, ich bin ein bisschen krank, ich fühle mich nicht so gut. Bitte. Sofort machten sich die Vaishnavas sehr schwere Sorgen um Raghunath Goswami. Er war also der Liebling der Vaishnavas. Und schickten sofort jemanden hin nach Sanatan Goswami, der zu dem Zeitpunkt gerade in Mathura war. Sanatan hielt sich zu dem Zeitpunkt auf bei dem Sohn von Vallabhacharya, nämlich Sri Vitalnaji. Vitalnaji, die sind sehr reich. Vallabhacharya hat sehr wohlhabende Schüler und ist ein Haushälter, sehr wohlhabend. So, Sanatan Goswami sagte dann zu seinem Gastgeber, Vitalnaji, Raghunath am Radhakund, ist ein bisschen krank, wir machen uns alle Sorgen um ihn. Denn wie kann er krank werden? Der trinkt nur ein bisschen Buttermilch, da wird man normalerweise nicht so krank. Also die ja, sagten, Vitalnaji, da müssen wir dann 2 Ärzte hinschicken. Und da wurden 2 Ärzte zu Raghunath geschickt. Raghunath Goswami, die machten das Kutier auf und untersuchten den Puls und stellten fest, dass Raghunath Goswami litt, weil er Buttermilch und Zwietreis hatte im Körper drin. Und das, dann wird der Körper sehr schwer, wenn man das hat. Sehr heavy. Für unsere Sonntags, für unsere Bhaktas, nicht zu viel Zwietreis essen. Das ist sehr schwer in der Kombination Milch und Reis. Eine sehr heavy Angelegenheit, auch sehr schwer zu verdauen. Nicht so. Sie fragen sich, wie kommt das? Der Koch, der isst sonst nie Zwietreis. Und er fragt den Goswamiji, wie kommt es, dass du Zwietreis gegessen hast? Da ist irgendwie, wieso? Er sagte, ich habe in der Meditation gekocht und habe dann das geopfert und habe dann jetzt ein bisschen mehr gegessen, weil es Radha und Krishna so gut geschmeckt hat. So, ihr seht also hier, da waren alle Vaishnavas sehr glücklich, als sie das hörten. Ihr seht also hier, wie ein Vaishnavatum, diese Premanjana, diese direkte Wahrnehmung von Krishna in der spirituellen Welt in der modernen Terminologie fassen, eine objektive Wirklichkeit ist. Der hatte sich das nicht eingebildet, dass er Zwietreis gegessen hat, denn der war krank, der hatte zu viel gegessen in der Meditation. Das war echt, das war eine objektive Wirklichkeit. So, wenn wir also, ich wollte einfach dieses Beispiel ans Ende dieser Ausführung setzen, wenn wir den Einfluss der Erscheinungsweisen überwinden, wenn unser Wunsch geläutert wird, frei von den Eindrücken des materiellen Daseins, wie wir es hörten in dem Bhagavatam, dann werden wir auf eine Stufe kommen, wo wir mit Krishna in direkten Austausch stehen. Selbst in diesem Körper. Das ist Krishna-Bewusstsein. So, wir möchten hier zum Ende kommen. Nur auf die Lehne. Sind hierzu irgendwelche Fragen?
Die Wünsche der Lebewesen gemäß ihrer verunreinigten Wünsche oder gemäß des ursprünglich reinen Wunsches?
Gemäß der Wenn das Lebewesen in der materiellen Welt genießen will, erfüllt er dessen materiellen Wünsche. Das ist, ja, das macht Krishna. Denn du bist nicht mal powerful genug, Nektar Frank, ja, dir deine eigenen materiellen Wünsche zu erfüllen. Du kannst nicht mal die Hand heben ohne Krishna. Du kannst es nur wünschen und dann geht der Mechanismus los. Nerven und Bahn, motorische Funktionen im Brain und feinste Elektrochemie, die durch deinen Körper zittert, und dann kommt die Hand hoch und kratzt sich am Kopf. Fragt dich, wo ist Krishna? Nicht? Dieser Mechanismus geht nur durch die Kontrolle der Überseele. Prabhupada macht den Punkt, sonst könnten, denn manchmal kommt es vor, dass wir zum Beispiel paralysiert sind und nichts machen können. Nicht? Wir sind dann unter eine andere Kontrolle. Wir sind nicht die Kontrollierenden. So, die Überseele hilft uns. Nun fragst du dich, wieso erfüllt denn Krishna die schlechten Wünsche? Das ist doch gemein. Die Sache ist, dass Krishna dir deine Unabhängigkeit gibt. Er möchte deine Liebe. Er will nicht einen Sklaven, Frank. Er will einen, der sich aus freien Stücken entscheidet, ihm zu tun. Und dazu mag es manchmal nötig sein, dass du erstmal die materielle Erfahrung machst. Dass du völlig im Maya kommst, deine materiellen Wünsche erfüllst und merkst, sie haben mich immer noch nicht zufriedengestellt, und dann dich umkehrst. Krishna sitzt zu diesem Zeitpunkt da, als der Zeuge Andumanta, der das Karma beobachtet, und der Upadrashta, der Erlaubnisgeber. Er sagt dir, gut, jetzt kannst du in der Spielothek sündigen. Nicht? Oder wo auch immer. Wie bitte?
Nicht.
Ja, nein, es geht hier um, das Du ist ein universales Du jetzt im Augenblick. Es bezieht sich nicht auf deine spezifische Persönlichkeit. Nicht? Er sagt zu dem Lebewesen, jetzt kannst du in der Spielothek sündigen. Und schaut er, ob das Karma ist, dass es ein Gewinn ist oder nicht, dass es ein Verlust ist. Nicht? Also er ist immer Anumanta und Upadrashta im materiellen Dasein. Der Seher, der dich, also das Lebewesen, beobachtet hat während seines materiellen Lebens und der dann zu einer gewissen Zeit die karmischen Früchte Atanoti gibt. Nicht? Und nun, um dich ein bisschen zu trösten, im 5. Kanto gibt es einen Schloka, den ich dir raussuchen kann, wenn du möchtest, wo in dem Vers drin steht, Krishna erfüllt nicht die materiellen Wünsche seines Devotees. Krishna sagt dort, das wird dann zitiert aus dem Chaitanya Charitamrita, er sieht ja, was dabei rauskommt, und er sagt, dieser Dummkopf, der wünscht sich das Falsche, aber ich werde ihm jetzt nicht Wünsche erfüllen, damit er mehr und mehr sich verstrickt. Manchmal machen das so Devotees, die vom rechten Pfad abkommen und wieder sich dem materiellen Leben zuwenden, die wünschen sich und nichts klappt. Nicht? Das ist denn Krishnas Mercy. Das ist Krishnas Mercy. So, wenn du manchmal so unbedeutende materielle Wünsche in dir auftreten, vielleicht kommt das manchmal vor, nur so auf der subtilen Ebene natürlich. Krishna erfüllt sie nicht, wenn du ein ernsthafter Devotee bist und im Grunde doch nur ihn willst. Das ist das Beruhigende zu wissen. Aber du musst, sei vorsichtig, was du dir wünschst, wirklich. Das ist, man kann viel Zeit im Krishna-Bewusstsein, wenn du nämlich voll dahinter stehst, ja, und dann macht Krishna dir auch deine schlechten Wünsche erfüllen und dann vergeudet man viel Zeit. Dass man träge im Sankirtan-Wagen noch ist und nicht rausstürmt. Nicht? Ach, ist so schön warm im Augenblick. Lass uns wenigstens warten, bis die natürliche Wärme im Wagen verpufft ist. Wenn es dann kühl ist, benutze ich das als das Alarmsignal bei mir, rauszugehen. Und so wartet man noch eine Stunde. Nicht? oder parkt noch, um das zu verzögern in der Sonne, dass es ein bisschen länger dauert, bis der ausgekühlt ist, der Wagen, nicht? Und so weiter. Ja, es gibt da verschiedene Tricks, also ich kann sie euch alle nennen, ich kenne sie alle. Hare Krishna. Lila Shukla.
Es wird gesagt, dass Krishna sich jederzeit auch der Zukunft eines jeden bewusst ist. Und könntest du dazu etwas sagen, wie es mit dem Karma steht, was einem zusteht? Und dass auch gesagt wird, dass das Karma aufgehoben wird, wenn man sich wieder Krishna hingibt. Und wie weit Krishna jetzt
die Zukunft dann noch weiß. Du meinst jetzt die spirituelle Zukunft? Wahrscheinlich, wenn das Karma aufgehoben wird.
Und wann die materielle Zukunft beendet wird, die einem eigentlich noch zusteht?
Auf einer einfachen Ebene weil er sich dann ja, ich verstehe schon den Punkt, wenn wir freien Willen als absolutes die Größe akzeptieren, wieso weiß Krishna dann, wann ich mich hingebe? Dann müsste das doch schon determiniert sein. Das ist die Frage, glaube ich, ein bisschen konkreter gestellt. Ist das richtig? Ja, das ist die Frage, ich weiß, diese Frage ist schon, also mir ist diese Frage bewusst. Um es all den Devotees nochmal klar zu machen. Die Lila Shukas Frage in klarer Formulierung wäre, weiß Krishna, wann ich mich hingebe? Wenn ja, hieße es, dass Krishna hier Einblick hat, dass Krishna ja den Zeitpunkt meiner Hingabe weiß und somit weiß, so in dieser Fragestellung ergibt sich das Problem gar nicht so.
Vielleicht darf ich das noch kurz
nachfragen. Nee, wir wollen das ein bisschen klar. Ich weiß schon, was du, das ist die Kardinalfrage. Die bedingte Seele kann nur eine bestimmte Anzahl von Fragen stellen und diese ist, die ist bekannt, diese Frage. Wie hatten wir das mal formuliert? Wenn das Lebewesen freien Willen hat, das heißt, ganz allein das Lebewesen kann entscheiden, wenn es sich Krishna hingibt, besteht für Krishna die Möglichkeit zu wissen, wann das geschieht. Dann hieß es doch, dass er sozusagen die Abläufe, die diesen freien Willen kennt, zusammenrechnet und in weißer Klack, jetzt ist es soweit. Ist das die Frage?
Oder wenn Krishna den Zeitpunkt kennt oder weiß,
ja,
dann ist das Lebewesen eigentlich nicht mehr frei.
Ja, ja.
Den Zeitpunkt zu
bestimmen. Ganz genau, so war das. So war das, Avinas. Das war wichtig. You got it? This was the Avinas made it clear. This is the good point. Even if you want something else to hear, selbst wenn du etwas anderes hören musst, dies ist die wichtige Frage, nicht um die es geht im Leben. Gut.
Ich wollte nur kurz sagen, wir haben das auch mal gesprochen mit Vater Wendt auf Julien und sind da auch zu einer Antwort gekommen.
Ja.
Und ich wollte dich gerne deswegen nochmal fragen.
Oh, you are often quoted, Vater Wendt auf Julien. So, again, please tell us, what is the answer?
In America, we always discuss this.
Yes.
See, Krishna sees all events, past, present, and future, but that doesn't contradict the fact that we have free will. From our vantage point, we can do anything. We could walk out of this room and fly to Los Angeles, or we could go on Sankirtan or anything. Krishna knows everything that you will do, but that doesn't impair your free will, nevertheless.
Krishna knows everything you will do, but that doesn't impair it.
Or another example.
Your argument is there are two vantage points. Two vantage means like viewpoints,
viewpoint,
right?
Yes.
From our vision and from Krishna's vision, which is a superior vision.
Or another, to make it clearer.
Yes.
You know a movie reel where you see all the different frames, 30 frames
yes.
per second?
Yes.
Krishna sees all past, present, and future is laid out in front of him.
Yeah.
We don't see all the future. But nevertheless, Krishna knows everything we're going to do, but we still have free will. See, we can still act in any way we like, but from Krishna's point of view, he sees all events just as he sees every point of space, he sees every point of time.
Yeah. Please, Avinash, answer to Madhavendra. I have my own answer. I'm just curious to know that. So, Avinash Chandrababu will raise a point now. Please do it in English. So.
Well, I feel that you did not address the point of when the living entity, at what given point of time, does the living entity surrender to Krishna. You just... address the karma, free will and karma. So I think we discussed if Krishna knows already the time or the point when the living entity surrenders to Krishna, then how can the living entity actually have a free will to surrender to Krishna? And that is already known or prefixed by Krishna himself, if he knows everything.
Yes. Do you want to answer to this point?
It seems that all decisions can be viewed in that way.
Mm-hmm.
Not only the decision to surrender, but all activities. For example, before we became a devotee, we might have had a whole bunch of karma. And so you might say, well, the future is then all laid out for you. But then when you become a devotee and take initiation, that's all changed. So you could say, well, then the future has changed.
Yes.
See, Krishna can do that. He can change what we would have had to experience.
Mm-hmm.
But from our viewpoint, we don't know what the future is, so we still have free will. It's a question of viewpoint.
Yeah.
Yes, this is your saving... I mean, this is a saving grace in this argument. It's a question of viewpoint. I want to address this point. I want to give my answer to this. I will speak in German for the devotees. Auf der einen Seite könnte man sagen, wenn man die Sache von einer Seite beleuchtet, so wie etwas bekannt ist, ist etwas sicher. Unverrückbar sicher. Und damit haben wir keine Freiheit mehr. Damit hört unsere Freiheit auf. Zum Beispiel, wenn es sicher ist, dass wir morgen hier raus müssen. Kündigung oder sowas. Das ist nur ein Beispiel. Dann haben wir keine Freiheit hier. Hier so lange zu bleiben, wie wir wollen. So, wenn es sicher ist, dass Krishna sich hingibt, wenn es sicher ist, wann wir uns hingeben, dann haben wir keine Freiheit, uns nicht hinzugeben. Das heißt ja Freiheit. Nicht? Versteht ihr? Das ist der Punkt. Also ich wollte es nochmal so klar sagen. Das ist von uns. So, damit könnte, wenn wir also akzeptieren, dass das Lebewesen frei ist, kann es keinen festen Punkt für die Hingabe geben. Und somit kann Krishna das nicht kennen. Die Zeitpunkt unserer Hingabe. Ich möchte hierauf eine ganz blöde Antwort geben, die aber für mich, ich spreche jetzt aus meiner, erstmal wie ich mich dieser Sache zuwende. Kann Krishna, ich wollte es ganz anders auf als Madhavendra Puri, aber ich komme auch zu Madhavendra Puris Argument in meiner Sache. Kann Krishna einen Stein heben, der schwerer ist, als er ihn schaffen kann? Das ist die Frage, die analoge Frage, könnte man stellen. Ihr versteht das, oder? Ihr kennt diese Frage. Die Antwort, die Prabhupada gegeben hat, ist, ja, er kann einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn heben kann, denn sonst, Krishna kann alles. Und dann dreht er sich um und hebt ihn auf. Der Krishna kann alles. So hat er das mal beantwortet. So, Mit anderen Worten, und hier kommen wir in etwas nicht in so ein Paradoxum, was also für den weltlichen Geist wie ein Paradoxum erscheint. Krishna weiß alles, denn er hat eine Übersicht, die sich über Zeiträume erstreckt. Er weiß dies aber, ohne sich einzumischen in die Unabhängigkeit des Lebewesens. Also ich hoffe, dass das richtig ist. Also ich möchte da also, und nachdem ich das gesagt habe, möchte ich mal Madhavendra Puris von unserer Situation sind. Es ist genau das Gleiche. Hier kommt ein ähnliches Beispiel. In einer gewissen Linie könnte man argumentieren, es besteht kein freier Wille. Auf einem anderen Blickpunkt jedoch können wir sagen, es besteht ein freier Wille. Auf der materiellen Ebene sind wir durch unser Karma bestimmt und wir können zum Beispiel in dieser Welt ja nicht plötzlich, Rio kann sich nicht wünschen, plötzlich zu fliegen nach Indien mit den Händen. Ich meine, der hat nicht uneingeschränkten freien Willen, der ist sehr begrenzt. Nicht? So besteht also Unabhängigkeit und Abhängigkeit, also Abhängigkeit in der materiellen Welt, von einem gewissen Aspekt auch, dem spirituellen Standpunkt betrachtet, auch die völlige Freiheit. So, also diese Dinge, dass zwei Dinge, die als Widerspruch erscheinen, ineinander reingebracht werden können, werden plausibel, wenn man die zwei Ebenen betrachtet. Auf der materiellen Ebene sagt die, in einer Sinn sagt die Gita, Prakriti Kriyamana Ni, die materielle Natur tut alles, das Lebewesen ist ein Sklave, erst wenn es sich zu Krishna hingibt, gibt es sich hin. Auf der anderen Seite jedoch wird ein anderes Konzept, wird der Wunsch, und von diesem Standpunkt, der Wunsch, welcher ein spirituelles Faktum ist, das von der Seele und nicht von der materiellen Welt ausgeht, besteht ein Unabhängigkeitsbereich. So, Krishna ist immer in der spirituellen Dimension, er überschaut Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und somit sind ihm alle Zeiten gleichzeitig bewusst. Er ist Trikala Gya. Aber das heißt nicht, dass er sich einmischt in das, was das Lebewesen tut. Genauso wie Vyasadev Trikala Gya ist, dass er eine literarische Inkarnation ist, Krishna auch auf der spirituellen Ebene sich über alles bewusst. Weil er alle Dinge, Zeitebenen gleichzeitig betrachtet. Dieses Konzept wird sehr nice ausgeführt in dem Buch Vedic Cosmography, in dem Artikel, in der Sektion The Role of Krishna or The Position of Krishna. Da wird Krishna, wird gesagt, wie er in der spirituellen Dimension existiert und alles kann. Ein sehr nice Kapitel im Buch. Gut, an dieser Stelle möchte ich die interessierten Zuhörer bitten, ihre Fragen oder ihre Diskussionspunkte über den Tag zu verstreuen und mit den Devotees weiter zu diskutieren. Und wenn die nächste Vorlesung kommt, kann man das dann auch noch diskutieren, wenn man diese Frage hat. Aber hier wollen wir abbrechen, denn es ist 9 Uhr und es ist Gopunim Marathon. Und heute sollten wir bitte nicht wieder um 12 Uhr erst raus, sondern schnell raus. Wir müssen jetzt langsam mal unsere Marathonstimmung hier in Gang kriegen. Sonst versinken wir im Loch des Schmaches. Gut, Hare Krishna.